Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren 2-Block-Videoformat. Hier, ich bin der Dan.
Ich bin der Erich. Und wir haben heute wieder ein paar ganz spannende Themen für euch, die wir zusammen anschauen wollen. Das erste sind wie immer 3 News, die wir hier haben, bevor wir dann ins Hauptthema eintauchen, wo es darum geht, wie optimiere ich meine Webseite für AI. Und zum Schluss haben wir noch eine kleine Überraschung für euch, wieder ein Tool, das wir bei uns verwenden, das wir zusammen anschauen wollen.
Jo, aber fangen wir doch gerade am besten an mit der ersten News. Und zwar, die grosse Nachricht von der Vergangenheit ist, dass Aldi Nord und Süd gemeinsame Sachen machen zusammen. Aber leider auch im negativen Sinn behaftet, weil sie stellen ihren Online-Shop zum 30. September 2025 ein.
Ja, und das, nachdem sie den eigentlich erst 2021 gelauncht haben. Und in der Branche ist das doch schon eine rechte Überraschung gewesen oder ein bisschen ein Paukenschlag, warum es das eigentlich jetzt schon wieder eingestellt wird.
Ja, er war ja noch nicht alt gewesen. 21.
Ja, der Grund dafür ist eigentlich gewesen, was sie gesagt haben, oder? Der Shop war nicht profitabel gewesen. Sie haben dort dann eigentlich, was habe ich da aufgeschrieben, 33,9 Millionen Euro Gewinn oder Umsatz gemacht, nicht Gewinn, Umsatz gemacht und einen Verlust gehabt von 4,8 Millionen Euro rund.
Ja, immerhin besser als 9 Millionen Verlust im 22. Jahr. Aber ja, es hat natürlich schon ein Problem. Aldi will sich nun also aufs Kerngeschäft wieder zurück fokussieren und sie wollen wieder den stationären Handel in den Vordergrund rücken. Was meinst du, ist Aldi kulturell und digital überhaupt bereit für diesen Schritt?
Das braucht natürlich für solche Sachen schon komplett eine andere Organisation, eine andere Struktur. Und denkweise, wenn man solche Themen angeht, wie das im stationären Handel hat, also in meinen vergangenen rund 15 Jahren, als ich hier rumgewohnt habe, habe ich das immer wieder gesehen, dass halt stationär eher so ein bisschen pragmatisch ist, was im Laden steht, kann gekauft werden. Wenn der Preis nicht stimmt, ändert sich der an der Kasse schnell. Und online ist natürlich exakt und genau, muss natürlich genau funktionieren. Da kann ich nicht einfach schnell den Preis ändern oder wenn der Bestand nicht stimmt, dann hat der bestellte Kunde etwas. Dann sind die ganzen Transformationsprojekte sind halt relativ ressourcenintensiv, brauchen viel Zeit. Und die Frage ist, ob man dort halt in ein neues Thema wirklich dann so viel Energie reingesteckt hat, wie es das gebraucht hätte, oder ob man dort halt nicht auf alte Strukturen oder Prozesse halt aufgebaut hat. Und was ich insgesamt halt noch ein bisschen sehe, ist so ein gewisses Risiko. Ähnliche Sachen sehe ich auch in der Schweiz, oder? Dass man jetzt halt aus dem Thema rausgeht und eigentlich mal so die ersten Erfahrungen, die man kann sammeln drinnen, eigentlich nicht macht und verliert. Und das wird zukünftig halt auch ein Know-how-Thema sein, wo man dann halt irgendwann wahrscheinlich wieder muss Know-how einkaufen, wenn man wieder in das Thema will reingehen. Ich glaube, die ganze Thematik mit, dass der Handel zukünftig digital wird sein und die ganzen Logistikprozesse und alles auch die Businessmodelle vom digitalen Bereich unterstützen, das ist keine Frage, das wird irgendwann kommen und ist ja eigentlich schon offensichtlich, dass das immer mehr der Fall wird sein. Und dann glaube ich, das wird so ein bisschen halt eine Hypothek für die Werte längerfristig sehen, wo sie viel mehr investieren
in ihn. Ist natürlich die Frage, ob das die Grossen vor allem betrifft, weil ich meine, B2B-Player, der jetzt irgendwie Handel betreibt online, der braucht einen Shop, der wird auch weiterhin einen Shop haben, wo sich das anentwickelt, werden wir noch sehen. Aber für gewisse Firmen ist das sicher eine Hypothek, wo sie in Zukunft damit umgehen
müssen. Das ist, ich meine, die Hauptknackpunkte heute sind ja eigentlich die Logistikprozesse, wenn es darum geht, die physische Ware eigentlich zu übergeben. Und da sehe ich eigentlich so ein bisschen halt den Knackpunkt. Und da gibt es immer wie mehr Lösungen, die das Ganze halt mit Robotik und allem drum und dran automatisieren, wo vielleicht heute noch nicht so offensichtlich ist, zu teuer ist, zu kompliziert ist oder ich weiss auch nicht was. Aber das wird sicher in Zukunft zugänglich werden und ich vermute, das wird nicht mehr so lange gehen.
Also Aldi Nord und Süd wird sich wieder aufs Kerngeschäft kümmern und fokussieren. Wir gehen zum nächsten Thema.
Genau.
Temu.
Eine Studie, die gemacht worden ist, die verlinken wir sicher verlinken in der Beschreibung von diesem Blog oder von dem Format, das wir hier haben. Und dort ist eigentlich dabei herausgekommen, dass etwa 3/4 von den skandinavischen und nordischen Verbrauchern gesagt haben, dass Temu den Wettbewerb stärkt und eigentlich dafür verantwortlich ist, dass die Preise runtergehen.
Gut, also mir fällt auf, es ist vor allem das ländliche Gebiet, oder? Also die Hälfte von der nordischen Bevölkerung muss ja zu Fuß gehen posten und das ist dort oben halt sehr weitläufig. Ist das ein Grund, warum es das einschlägt?
Ja, ich glaube, das ist sicher einer der Gründe gewesen. Aber das andere, was in der Studie rauskommt, ist, was viele halt angegeben haben. Also zwei Drittel haben zum Beispiel gesagt, das Sortiment auf Temu ist viel vielfältiger wie eigentlich das, was sie sonst überkommen. Und das andere sind gesehen, dass der grösste Teil hat eben gesagt, die Preise, die extrem tief sind.
Ich würde jetzt keine Sonnencreme bestellen, aber ja, gehen wir mal weiter. Was ist noch sonst rausgekommen bei dieser Studie?
Der Einfluss, den das Ganze natürlich auf den Einzelhandel hat, oder? Dass im Grunde genommen halt das Druck auf den Einzelhandel und die Händler dort in Skandinavien ausübt und die entsprechend halt mit den Preisen auch müssen oben runterkommen und entgegenkommen. Oder wie das haben zum Teil jemand aus Deutschland, Stefan Wetzel, immer wieder sagt, ist, es reicht halt heute nicht mehr irgendwie in China produzieren und dann hier mein Label draufkleben und denken, für das komme ich dann mehr Geld über.
Also, wir sehen, Temu revolutioniert eigentlich den Einzelhandel. Und ja, man kann so sagen, von der Preisgestaltung bis zu der Logistik ist halt dort alles eine runde Sache. Ja,
ja was denkst du, was können da die E-Commerce-Plattformen bei uns da davon lernen?
Ja, Preis ist halt immer so ein Thema, gell? Also irgendwo etwas müssen wir leben. Also natürlich kann man nicht einfach sagen, ja, mach einen besseren Preis und dann hast du es. Aber sicher ein Faktor ist, einen kompetitiven Preis zu haben, ist sicher entscheidend. Mal als erstes und das zweite, Einzigartigkeit und ein breites Sortiment haben. Ist natürlich wieder abhängig von was bin ich, wer bin ich, was habe ich. Bin ich jemand, der selber ein Produkt vertreibt? Und drittens, Bedeutung von Kundenbindung durch interaktive und unterhaltende Elemente ist halt auch immer so ein Thema. Also das Kauferlebnis, wir haben es ja schon vor 20 Jahren gesehen, wo Apple mit den ersten Webseiten kam, die sehr erlebnisreich waren. Ich mag mich noch erinnern, da haben wir gesagt, ein ERP ist so grau und Maus und Stier und Apple kommt mit etwas, wo Design, Experience, Design, visuell, ja. Oder? Und ich denke sicher, dritter Punkt ist sicher auch die Visualität, UX, UI, wie das überkommt, wenn du das Verkaufserlebnis, das du auch beim Shoppen halt hast. Mhm. Gehen wir zum dritten Thema.
Ja, Macharchitektur. Mhm. Ja, genau.
Also, wenn wir die letzte News anschauen, geht es darum, besonders leicht auf die Entlastung im Commerce hineinzubringen. Was ist Macharchitektur denn genau? Was heisst das?
Ja, Macharchitektur ist eigentlich von Commerce Tools so ein bisschen gepusht worden oder damals in die Branche reingebracht worden, so wie ich das verstanden habe. Und heisst eigentlich Microservices. Dann API first, Cloud native, headless.
Also auf Deutsch gesagt ist das eine moderne Softwarearchitektur, die modular ist und unabhängige Komponenten können zusammen verbunden werden. Verstand ich das richtig? Und statt einer monolithischen All-in-One-Lösung setzt man dort auf spezifische Services, die man kann nutzen kann, oder? So verstand ich es.
Ja, also wie man eigentlich die ganze Architektur aufbaut vom Ganzen. Jetzt, was ein bisschen speziell war, eben aufgrund von der Commerce-Tools-Geschichte, war, dass dann halt viele Experten angefangen haben, so, jetzt ist die Mach ist tot, gibt es nicht mehr, braucht es nicht mehr, ist gefailt, hat nicht funktioniert. Und das ist so für mich ein bisschen speziell, weil ich glaube, das ist nicht der Fall. Also, es kommt sich halt auf die Situation drauf an, ob man so eine Mach-Architektur braucht oder nicht. Also, das kann man nicht einfach sagen, ist immer notwendig oder für gewisse Firmen funktioniert es gar nicht, sondern es braucht halt so einen gesunden Mix, glaube ich, dazwischen drin. Das ist ein guter Ansatz.
Der Roger Cicero hat ja mal ein Lied gehabt, dass alles wieder zurückkommt, oder? Ja. Magst du dich vielleicht erinnern? Alles kommt zurück. Jetzt ist halt ein bisschen die Frage, für wer ist denn die Macharchitektur sinnvoll? Für wer würde man das eigentlich nutzen?
Ja, also es ist halt eine sehr flexible Architektur, wo ich relativ schnell Komponenten austauschen kann. Es ist modular, also ich muss nicht immer ganze Applikationsteile eigentlich dort drin ersetzen. Und aufgrund von dem ist es halt vor allem schon von mir aus gesehen, auch aus der Erfahrung jetzt von vergangenen Projekten, die ich in diese Richtung hatte, eher schon für grössere Unternehmen, die auch genügend Ressourcen am Start haben und Mittel am Start haben, um so etwas machen zu können. Für kleinere Firmen eher weniger aus meiner Sicht praktikabel und umsetzbar.
Lassen wir mal die News auf der Seite. Heute sehr lange News gewesen. Gehen wir mal zu unserem Hauptthema. Wir kriegen immer mehr Anfragen von den Kunden Richtung, wie geht jetzt das mit den Suchen und KI? Und da gibt es so ein neues Wort, das ist SEO, Generative Engine Optimization. Auf Deutsch gesagt, ja, wie kommen wir mit einer neuen Art und Weise in die KI-Suchmaschine? Ich will bei der KI-Suchmaschine zuoberst kommen wie bei Google. So, und was machen wir jetzt?
Also, zuerst heisst es ja GEO.
Sorry.
Es ist ja nicht SEO, sondern GEO, Generative.
Genau.
In Bezug auf AI. Und das Zweite ist ja eigentlich so ein bisschen das, es gibt ja nicht das Ranking in der Suchmaschine. Oder? Ich habe ja nicht eigentlich wie im Google im Ranking 100 Treffer und wo ich noch zu oben bin, sondern ich muss eigentlich in dieser Suchmaschine oder in dieser KI-Lösung, die ich jetzt verwende, muss ich schaffen, dass ich eigentlich als Quelle herbeizogen werde. Und das ganze GEO-Thema, das tut eigentlich abhandeln, wie tun ich meinen Inhalt optimieren, aufbereiten, was weiss man dort eigentlich, was ist relevant für die Suchmaschine, damit ich noch dann eben genau in diesen AI-Tools noch dann erschien als Antwort und idealerweise auch noch als Quelle genannt wird.
Das klingt jetzt sehr nach einer logischen Weiterentwicklung von Google und wie geht es jetzt weiter? Und ja, jetzt ist halt hier die Frage auch, was heisst denn das auch für uns jetzt technisch? Wie können wir das optimieren? Wie bringen wir das denn an, dass man das auch erfüllen kann? Also, es reden immer alle im LinkedIn auch, jeder zweite ist GEO-Experte
und ein AI-Experte
und jeder weiss, wie es geht, aber es hat mir noch nie einer auf LinkedIn erklärt, was ist denn genau das, was Unternehmen machen. Und wir denken ja Open Source bei der CS2 darum, ja, verrat uns mal ein paar Tricks, auf was müssen wir schauen.
Ja, also im Grunde genommen kann man sagen, ich anschaue so ein bisschen wie bei der klassischen SEO-Optimierung. Oder du hast eigentlich auch einen technischen Teil und einen inhaltlichen Teil, den du dort drinnen musst abdecken. Und ich sage immer, der technische Teil ist immer so, wie wenn ich einen Laden habe und vergesse, Türen zu bauen, wenn ich einen neuen Laden baue, dann kann ich drinnen das schönste Sortiment haben und den schönsten Laden haben, es kommt niemand rein, weil die Türe fällt. Und das ist so ein bisschen die technische Optimierung. Und dort muss auch der Partner das im Griff haben. Da legen wir ja auch extrem viel Wert auch bei SEO drauf, dass wir dort dann eigentlich bei unseren Projekten eigentlich das entsprechend so unterstützen.
Also wenn wir jetzt den technisch optimierten oder den technisch versierten Kunden ansprechen, was geben wir denn für Tipps, wenn wir es ein bisschen technisch beleuchten?
Ja, also jetzt sind wir sehr, sehr ähnlich unterwegs wie im Grunde genommen bei SEO. Also wichtig ist, dass in der sogenannten Robots.txt-Datei, das klingt jetzt schon wieder ein bisschen technisch und speziell, aber in der Robots.txt-Datei, das ist so wie die Anleitung für jemanden, wo, also ein Tool oder ein Bot oder ein Crawler, der auf unsere Seite kommt, damit dass der weiss, was er soll indexieren auf der Seite drauf und was er soll weglassen. Also ein Klassiker ist, dass man da drin sagt, der ganze My-Account-Bereich, den musst du nicht indexieren. Oder der ganze Checkout in einem Online-Shop, den müsst ihr nicht indexieren. Wichtig sind Listenpages, Produktseiten, Contentseiten. Also dort muss man eigentlich sicherstellen, dass die Crawler von diesen AIs nicht blockt werden, sondern dass die dort Zugriff haben. Es gibt natürlich Firmen, die Content haben, also vor allem Medienhäuser und so, also Zeitungen, die haben natürlich ein Interesse daran, also je nachdem ihren Inhalt nicht crawled wird oder spezifisch crawled wird, die können das natürlich dort darüber eigentlich auch wieder ausschließen.
Dann werden sie auch nicht gefunden.
Dann werden sie nicht gefunden, aber es kommt sich halt immer ein bisschen auf den Inhalt drauf an. Es gibt natürlich Firmen, die nicht wollen, dass ihr Inhalt in die AI hineingeht, weil sie mit dem Inhalt halt Geld verdienen, oder? Und das Zweite ist auch ein bisschen ähnlich wie bei SEO, sind halt die ganzen klaren Strukturen. Die Daten sollen strukturiert ausgegeben werden. Also Schema.org ist so ein Thema dort, wo im Fokus steht, wo man aber eigentlich auch für SEO entsprechend auch braucht. Und auf der Seite drin halt selber noch hat er dann, muss ich halt auch klar wieder mit Styles auszeichnen. Also ich sage, was sind Titel und entsprechend meine Seite mit den Titeln und Styles eigentlich strukturieren, dass klar ist, was ist eine Hauptüberschrift, was sind Subkapitel und meine Seiten so eigentlich gliedern.
Das klingt nach sehr solider technischer Struktur, die man muss der Seite geben muss. Das ist ja eigentlich der Teil, den wir als Webagentur eigentlich für unsere Kunden auch immer bereitstellen, dass das alles, was an Content erfasst wird durch einen Kunden, am richtigen Ort auch ausgezeichnet ist. Sitemap, XML, Schema, Org, das sind so Begrifflichkeiten, die wir da drin haben. Technisch solide Grundlage, die haben wir abgeliefert und jetzt kommt der Kunde beim Inhalt. Mhm. Was betrifft es jetzt im Inhalt? Wie sieht das aus? Was sollen wir dort für die GEO für Empfehlungen abgeben?
Dort geht man, also eben das alles, das ganze Thema ist noch relativ neu, oder? Was das Ganze eigentlich anbelangt und halt auch relativ schwierig, weil die ganzen KI-Themen halt so ein bisschen Blackbox-mäßig sind. Aber inhaltlich sagt man eigentlich, dass man vor allem soll Kontext geben zu den Inhalten, die man dort dann eigentlich dort publizieren, wo man erstellt. Also, dass die KI klar ist, in was für ein Kontext ist, der Inhalt eigentlich zu verstehen. Und was auch ein Thema ist, ist halt, früher hat man mehr Keyword angeschaut, weil man gewusst hat, auf das Keyword wird man gerankt in der Suchmaschine drin. Und dort gehen eigentlich die KI mehr dazu über, die versteht natürlich den Inhalt und versteht auch die Zusammenhänge dort drin. Also alles, was irgendwie bis jetzt irgendwie so Blabla-Text, sag ich jetzt mal, gemacht worden sind, damit man mit dem Keyword raufkommt und rankt, ist definitiv vorbei, weil das bei SEO hat man das auch immer gesagt, dass man das eigentlich nicht machen sollte, also eigentlich nur auf Keywords optimieren und immer wie mehr der Inhalt von der Suchmaschine verstanden wird. Das heisst, ich muss wirklich richtig Inhalt bringen, was auch ein gutes Thema dort dann eigentlich ist. Und ich jump jetzt da vielleicht ein bisschen im Skript umeinander und tue da jetzt, cool. Ich denke jetzt, wir gehen ein bisschen zu Freestyle. Was auch ein wichtiger Punkt ist, wo man weiss, wo dort dann etwas bringt, ist eigentlich so ein FAQ-Bereich, oder? Ein FAQ-Bereich, wo Fragen drin sind und man Antworten liefert, wie eigentlich genau strukturiert eben vielleicht schon Fragestellungen sind, die KI noch hat, kann beantworten, hilft dort dann eigentlich auch schon. Aber halt immer auch hinter dran mit der Prämisse, oder mit der Vorbedingung, dass man das Ganze halt super strukturiert macht. Das gibt auch bei Schema.org gibt es ja eigentlich ein Schema, wo FAQs, Fragen, Antworten eigentlich abhandelt, wo man das eigentlich so ein bisschen verwendet.
Also Keyword-Stuffing ist immer schon ein Thema gewesen, aber es geht eigentlich jetzt immer noch mehr um das, was mal einer gesagt hat, Content is King. Also wir müssen echte Experten-Text schreiben, wir müssen wirklich einen Mehrwert schaffen. Das ist, glaube ich, auch schon bei Google schon so, dass das auch mit dem Ranking einfließt, was ich für Content produziere. Ja, also es ist vorbei, gesagt, es ist vorbei mit einfach den Keywörtern aneinanderreihen. Gleichwohl, es braucht Know-how, eben, man muss sich doch ein bisschen darum kümmern. Wir tun eigentlich auch unsere Kunden dementsprechend auch immer schulen, dass sie verstehen, was sie zu tun haben, weil es ist nichts Einfaches, als wenn jemand versteht, warum er etwas macht, warum er etwas erklärt. Das fährt schon beim Title-Tag an. Um was geht es auf dieser Seite, in einer Description-Tag? Für wer ist die Seite, für welche Branche? Gerade wenn man im B2B-Bereich ist, muss man noch viel konkreter werden. Das ist einfach so und da kommt man nicht drum herum. Und da muss man im Dialog auch eben den Wissensstand gleich halten und mit dem Kunden zusammen das Know-how eigentlich scheren, austauschen, teilen und dann kommt das gut.
Aber was ich glaube, was schon zentral wird, ist, dass, wie soll ich sagen, bis jetzt hast du können sagen, ich mache mal ein bisschen ein Skript und schreibe das so um, dass es noch für SEO stimmt und publiziere oder platziere deine Keywords da drin. Und das wird schon mehr dazu übergehen, als der Inhalt fachlich versiert muss sein. Also das lernt nicht mehr irgendwie, hey, vom Marketing schreibe mal einen Text. Sondern du musst wirklich verstehen und wissen, was du dort reinschreibst. Nur so schaffst du es noch, hat dann auch aus dem Grund genommen eigentlich AI dich auch als Antwort ausgibt und idealerweise noch hat dann auch noch als Quelle nennt. Weil das ist ja auch noch ein Thema, das da drin kommt. Ich habe ja nicht mehr eben eine Liste, wo alle Seiten aufgelistet werden, sondern die AI fasst ja zusammen und entscheidet. Also wer er als Referenz ausgibt, der für das Thema noch hat, der dann eigentlich relevant ist. Oder?
Machen natürlich alle schon unsere Kunden, sie gehen schauen, komme ich in der AI als Vorschlag, wenn ich eben nach irgendeiner Schlafsack suche oder so. Und was auch immer wieder interessant ist, ist natürlich, man muss auch über die Fischschwärme reden. Oder? Man will ja eigentlich gefunden werden, man will Antworten geben den richtigen Leuten. Oder? Das nützt mir nichts, wenn jemand nach KI und auch Google fragt nach Themen, die dann für mich gar nicht relevant sind, weil ich zum Beispiel noch B2B liefere. Das macht es ja manchmal noch schwierig. Oder? Mhm. Der Endkunde sucht nach dem gleichen wie mein B2B-Kunde. Und wie schaffe ich es als Maschinenbauer, nachher den B2B-Kunde zu finden oder anzusprechen mit den gleichen Keywords, die auch der Endkunde hat. Und ich denke, dort ist natürlich auch wichtig, zu verstehen, ich sage ja immer so schön, man muss fischisch reden, damit man dann auch den Fischschwarm trifft.
Jetzt, aber was eben so ein Thema ist, ist nachher dann das, was wir drauf haben bei uns. Wie misse ich denn das Ganze noch hätte denn?
Oder? Ja,
das
ist so ein zentraler Punkt.
Genau. Ah, hast du jetzt dann?
Genau.
Gut. Also, ich ein Skript sogar.
Ja. Also, bei SEO gibt es Rankings. Was gibt es für Messmethoden bei GEO?
Ja, bei GEO, ich glaube, das ist eben ein bisschen ein schwieriges Thema. Weil,
auch AdWords buchen, oder?
Das ja, und ich meine, das haben wir ja jetzt schon gehabt. Bei den Suchmaschinen ist ja die Problematik schon gesehen, dass du immer wie mehr Zero-Click-Suche hast. Also das heisst, ich kriege immer wie weniger Traffic eigentlich auf meiner Webseite, weil ja die Suchmaschinen schon viele Antworten geliefert haben durch irgendwelche Snippets und Widgets und ich weiss nicht was, was sie dort eingebaut haben. Und der Kunde eigentlich gar nicht mehr das Bedürfnis gehabt hat, zu mir auf die Seite drauf zu kommen, also den Content vor allem, oder? Beim E-Commerce, bei den Produkten, ist das noch mehr der Fall gewesen, aber dort geht der Trend, also das haben wir schon lange erwartet, aber letztes Mal haben wir ja über TikTok-Shop geredet gehabt, dort geht es genau in die Richtung rein, dass ich dann gerade im TikTok eigentlich das kaufen kann, was auch wieder bei uns noch so ist, in Asien nicht, dort sind sich die Leute gewöhnt, eigentlich in so Applikationen drin zu kaufen. Und darum ist das ganze Messen natürlich auch extrem schwierig, weil ich sehe ja nicht in KI rein. Also ich kann nicht den Algorithmus von der KI irgendwie reverse engineeren, wie man das bei Google, Bing oder wo auch immer irgendwie probiert hat herauszufinden, was sind die relevanten Faktoren und was nicht. Also das heisst, das wird so zu einem Trial and Error herangehen, wo man muss herausfinden, was macht die Blackbox, was funktioniert dort am besten. Und dementsprechend muss ich halt dann noch schauen, dass die noch hatten, bei mir eigentlich landen, dass die noch sauber gemessen werden und ich zum Beispiel im Google Analytics oder in einem Atomo drin, wo ich eigentlich die Webseite besuche, kann auswerten und was die dort auf der Seite drauf machen, die AI separat ausweisen und auch sehen, was macht die AI oder von wo kommt die AI eigentlich zu mir, damit ich einmal die Blackbox entsprechend auswerten kann. Und es gibt auch spezialisierte Lösungen schon, die auf den Markt kommen, analytics-mässig, die eigentlich sagen, dass sie den AI-Teil entsprechend dort drin können auswerten und anschauen können.
Also wieder ein paar neue Kennzahlen, die für unsere Marketingleiter und Verantwortlichen auf sie zukommen, die sie auch noch im Auge behalten müssen. Das ist, glaube ich, das, was definitiv. Du jetzt gerade gesagt hast. Jetzt, alles Gute hat immer Risiken und Chancen. Wo sehen wir denn jetzt die grossen Chancen von GEO?
Ja, viele Sachen sind schon ähnlich, wie sie eigentlich bei SEO waren. Das Einzige, was ich dort dann einfach so ein bisschen sehe, was könnte passieren, ist, dass halt meine Treffer, oder bis jetzt ist es eigentlich so gewesen, ich habe ja eigentlich genau gesteuert oder geschaut, für was meine Treffer eigentlich ausgegeben werden. Also auf welche Keywords und für was die verwendet werden. Und habe das eigentlich schon ein bisschen so gesteuert. Und bei der KI in Zukunft kann man eigentlich so ein bisschen davon ausgehen, dass die auch vielleicht neue Kontext finden, wo plötzlich Sachen von mir auftauchen, wo irgendjemand nachher eine Lösung sucht, die ich vielleicht bei mir gar nicht auf dem Radar gehabt habe bis jetzt.
Gut, das würde ich dann wieder herausfinden, wenn ich dann eben Messzahlen habe, die ich überprüfe, dann sehe ich auf einmal, dass da ganz neue Fischschwärme auftauchen. Ja. Klingt jetzt in den Mengen noch nicht so gross und wenn wir jetzt so, oder wenn ich selber ChatGPT nutze, habe ich noch nie auf einen Link geklickt oder noch nie manchmal. Mhm. Also, und gleichwohl muss man natürlich sagen, das ist im ganzen Google-Universum ist das schon sehr gut gewesen. Du hast auf einen AdWord geklickt, du hast können, später auf ein AdWord geklickt und er hat dich immer noch gekannt. Ich meine, KI gibt Antworten und ob du dann klickst oder nicht, ist eine andere Frage. Und ich glaube auch viel wird es so sein, wenn sich einer um ein Studium kümmert, was könnte er jetzt studieren, BWL in der Schweiz oder so, dann kümmert er sich vielleicht um ein paar Fragen in ChatGPT und vielleicht 3 Tage später geht er das in Google ein, weil ChatGPT gesagt hat, Uni St. Gallen. Mhm. Also, und dort haben wir ja noch keine Messmethodik, das Übergreifende. Und ich glaube, das muss sich auch noch entwickeln.
Und oder? Die Schwierigkeit hinterher ist schon, dass ich sehe, dass ja Traffic zu mir kommt. Aber ich weiss, und ich weiss auch, dass der vielleicht aus ChatGPT, Perplexity oder von wo auch immer kommt. Aber ich weiss nicht, was der gesucht hat, der zu mir gekommen ist.
Genau.
Bei der ganzen Essay- und AdWords-Thematik weiss ich ja im Grunde genommen, was für ein Keyword hat jemand eingegeben. Aber ich weiss nicht, warum ist der noch bei mir gelandet, bei diesem ganzen AI-Thema. Oder das wird so ein bisschen die Challenge werden. Wie kann ich das reverse-engineeren? Wie finde ich das raus? Also da muss sicher noch viel gehen und sich eigentlich entwickeln auf diesem Thema.
Sind das auch schon so ein bisschen die Schattenseiten oder gibt es auch noch andere Schattenseiten, die man hier beleuchten an dieser Stelle?
Nein, gut, das ist glaube ich schon das gewesen, was wir jetzt eigentlich gerade darüber geredet haben.
Gut, dann gehen wir noch weiter, oder? Jetzt haben wir die Chancen, wir haben die Schattenseite, wir haben die Funktionalitäten, wir haben, also redet wirklich mit den technischen Verantwortlichen nicht nur redaktionell, sondern auch technisch, das ist glaube ich zusammenfassend zu sagen. Gehen wir weiter, wie sieht denn die Zukunft aus von GIA?
Ja,
das muss ich, ist ja ein junges Kind.
Wahrscheinlich ist es etwas Ähnliches wie das, was bei SEO basiert ist, so etwa in den 2000er Jahren. Also es wird sich daraus auch eine eigene Disziplin entwickeln, mit eigenen Tools, eigenem Know-how, eine eigene eine Branchenzweig vermutlich, die dort dann eigentlich wird daraus entstehen, die wahrscheinlich jetzt auch wieder mit AI gestützt, wahrscheinlich viel schneller wird zum Resultat kommen, wie die Umdurnerei mit SEO, weil das ist auch so eine Klassiker, die ich immer wieder sage, gerade in der technischen SEO-Optimierung. Wenn ich das anschaue, vor 20 Jahren eigentlich, es hat gar nicht so viel geändert, was die technische Optimierung anbelangt. Also vielleicht Sitemaps sind dazugekommen, Schema.org ist dazugekommen, aber alles das mit Title Tag, Meta Description Tag, verwendet die richtigen Styles, strukturierte Daten, Keywords, das hat eigentlich nicht geändert. Das ist eigentlich seit 20 Jahren praktisch ungefähr etwas Gleiches. Oder?
Also wenn wir in dem Fall jetzt abschließend, dass wir das Thema können auch beenden, wenn wir das nochmal zusammenfasst.
Ja, wir haben schon wieder ein bisschen lang.
Ja, es ist
schon wieder viel zu viel. Zu
lang, ja, genau. Aber ja, zusammenfassend kann man glaube sagen, oder? Ja. Willst du das Schlussbild halten? Oder
es ist definitiv sicher nicht irgendwie kurzfristiger Trend. Also es wird etwas sein, das wird nicht so schnell weggehen. Es wird sich aber extrem schnell eigentlich entwickeln. Content-Qualität, die Expertise, die man im Content hineinbringt und die Originalität des Content, das sind sicher zentrale Themen, die wichtig sind, die man im Content erstellen eigentlich muss berücksichtigen. Technische Optimierung sauber machen, wie schon immer bei SEO. Also, ja, wie vorhin gesagt, es nützt nichts, wenn ich eigentlich den schönsten Content habe, aber technisch nicht optimiert bin. Und es geht einfach darum, mal ausprobieren, frühe Erfahrungen sammeln und schauen, was funktioniert und den Markt eigentlich kennen und schauen, wie der sich weiterentwickelt. Ja.
Also ich würde sagen, das gibt einen ganz guten Überblick so als Startpunkt für die GEO-Strategie, die jetzt alle werden fahren in Zukunft. Und wir hoffen natürlich, wir haben euch können mit diesen Tipps und Tricks und ein bisschen, auch ein bisschen Hintergrundbeleuchtung zeigen, auf was ihr schauen in Zukunft. Aber damit haben wir eigentlich das Hauptthema erschlagen. Jetzt kommen wir noch zu There's One More Thing.
Unser Tool.
Das wollen wir jetzt erzählen, was wir diesmal auserkoren haben aus unserer Tool-Liste. Ich soll zack schon zum Katz zum Sack auslaufen.
Ja, mach das.
Context Mind heisst das Tool, ein wirklich faszinierendes Mindmapping- und Textgenerierungstool. Aber Erich, erzähl mal, was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, Context Mind ist eigentlich so eine Art wie ein Mindmapping-Tool, das aber noch keine Funktionalitäten nutzt und gewisse Strukturen beim Erstellen von Content. Das hilft auch bei der SEO-Optimierung oder wenn ich einfach das Brainstorming machen will für irgendwie ein Thema. Und das Interessante daran ist so, dass ich im Grunde genommen in dem Context Mind Sinne, wenn ich die Mindmap habe, mit den Themen kann ich einen ganzen Block oder ein spezifisches Thema anwählen und KI geht dann eigentlich suchen, was für Inhalte sie zu diesem Thema findet. Das, was dann KI findet, kann ich noch nehmen und auch wieder in meine Map rein tun. Also das heisst, die erweitert sich immer mehr. Und dann habe ich so Kategorien, wie zum Beispiel Fragen, wo die KI dann schauen bei diesem Themengebiet drauf, was für Fragen die Leute eigentlich platzieren in Google drinnen, wenn sie so nach etwas suchen. Oder was für Artikel gibt es eigentlich im Netz draussen, die schon eigentlich zu diesem Thema sind. Ich kann die reinziehen in die Mindmap. Das erweitert natürlich, sage jetzt mal, die Hüte oder den Kontext in dieser Mindmap drinnen und kann das dann wiederverwenden, um wieder weiteren Inhalt zu finden. Das ist so der eine Teil, oder? Wenn ich, sage jetzt mal, so eher in der kreativen Phase bin und am Aufbauen bin. Und was ich noch kann machen damit, ist, ich kann dann so wie Output-Profil definieren, wo ich sage, okay, jetzt mache ich aus dem Inhalt, den ich gefunden habe, mache einen Blogbeitrag, mache einen LinkedIn-Post, mache einen Text für eine Webseite, für eine Landingpage, wo dass Tool mir dann auch eine Draft-Version produziert von so einem Text, den ich dann überarbeiten kann, damit ich dann bei Geo eben genau nicht in das Problem hineinlaufe, wie Google jetzt gerade auch kürzlich kommuniziert hat, dass generierter Text eigentlich eher abgestraft wird und als minderwertig angeschaut wird. Aber ich habe eine Draft-Version und die kann ich dann eigentlich weiterverarbeiten und brauchen. Und das ist eine extreme Zeitersparnis bei der Recherche und auch noch bei der Erstellung von Strukturen, Inhalten.
Und auch repetitive cool. Sachen, oder? Wo wieder die gleiche Struktur sollen haben wie das letzte Mal.
Als Tonalität von der Firma eigentlich.
Genau, so. Kannst du hinterlegen. Mhm. Also, wir haben ja schon, ich sage mal, ein paar Stapel Papier voll Text generiert und Themen aufbereitet. So. Wir haben das sehr gut genutzt und ich denke, das ist auch, das muss jeder mal ausprobieren, oder? Also, gerade wenn man jetzt Content Creator ist, ist das sicher ein Thema. Aber eben auch, um sich ein umfassendes Bild zu schaffen. Oder eben auch etwas, wo man so frei leben und auf dem Mal erarbeiten möchte, kann man mit Context Mind eigentlich gut machen.
Ja, also vor allem die Erweiterung vom Horizont. Oder? Ich muss nicht, ich komme eine Antwort über und muss mir dann wieder selber überlegen, wie gehe ich noch weiter vor, sondern es hilft mir eigentlich und gibt mir dort schon Tipps oder Hinweise, also brainstorming-mäßig.
Also schreibt mir nicht gerade meine Produkttexte in Zukunft, aber es hilft mir dabei, rund um Fragen, um eventuelle Produktfragen, mich besser und schneller zurechtzufinden.
Oder eben auch den Hut anlegen von jemandem, der den Text noch lesen soll oder drauf schaut.
Gut. Cool. Also probiert es aus, Context Mind, alles unten natürlich verlinkt, damit das alles hat. Damit sind wir auch schon am Ende von der heutigen Ausgabe und Erich, was nimmst du mit von heute, von unserer Sendung?
Ja, ich sage jetzt mal so aus dem Machtthema, Temu-Thema raus, dass halt so digitale Strategien müssen aufs Unternehmen passen, damit dass ich das im Grunde genommen eigentlich kann verwenden. Und so der zweite Teil ist halt das Tool, wie wir jetzt auch darüber geredet haben oder auch wieder machen, halt ein riesiges Potenzial für Unternehmen haben, aber es muss Sinn machen, wenn man sie im Grunde genommen eigentlich einsetzen. Also ist nicht einfach das, was Propheten ins Land rausschreien, ist jetzt das, was die letzte Sau, die durchs Dorf getrieben worden ist das, was ich auch unbedingt muss haben, sondern ich muss mir halt wirklich überlegen und können beurteilen, ob das für mich Sinn macht oder nicht.
Gut, also dann sagen wir, ja, der Fokus zu behalten, den Kundenfokus zu behalten, sehen wir ja bei Temu oder auch Zugänglichkeiten schaffen. UI, UX, das sind alles grosse Themen. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und vergessen ja auch nicht, auch noch zu kommentieren, auch eure Fragen reinzustellen, die wir vielleicht jetzt gerade nicht eine Antwort geliefert haben
in dem Dialog. Oder etwas, was ihr hören wollt, als wir oder vielleicht mal darüber reden.
Ja, genau, also unbedingt cool. Und Kommentar hinterlassen, Newsletter abonnieren, ein Like da lassen und dann sagen wir, danke vielmals,
bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.
Ciao.